Ich interessiere mich vor allem für die Antike, vor allem für die Römische Republik, aber auch fürs Mittelalter.
Weil ich schon als Kind Zeitreisen und alles, was mit Vergangenheit zu tun hat und vor allem die Titanic total toll fand.
Wenn man Geschichte studieren möchte, dann muss man vor allem viel lesen und viel schreiben.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hochschulreif, unserem Podcast aus Tübingen, der euch bei eurer Studienwahl helfen soll. Wie ihr gerade vermutlich schon gehört habt und auch schon in der Überschrift gelesen habt, geht es heute um das Studienfach Geschichtswissenschaft. Dazu haben wir heute wieder einen Gast bei uns im Studio, und zwar ist es heute die Professorin Dr. Sonja Levsen. Herzlich willkommen, Frau Levsen.
Hallo, herzlich willkommen.
Und natürlich ist auch meine Kollegin Alexandra Becker von der Tübinger Zentralen Studienberatung heute wieder mit mir im Studio. Hi Alex.
Hallo auch von mir.
Frau Levsen, Sie sind Professorin für neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte und Sie sind die Direktorin des Seminars für Zeitgeschichte an der Universität Tübingen. Bevor Sie uns gleich erzählen, wie Sie dazu gekommen sind und was genau Sie da machen, hören wir einmal kurz rein, warum sich denn die Tübinger Studierenden, die aktuell Geschichtswissenschaft studieren, für das Studium hier entschieden haben.
Ich wollte Geschichte machen, weil ich schon als Kind Zeitreisen und alles, was mit Vergangenheit zu tun hat und vor allem die Titanic total toll fand und sich das auch in der Schulzeit nie geändert hat. Und dann dachte ich, kann ich im Geschichtsstudium dem, Achtung Scherz, vor allem bei der Titanic, auf den Grund gehen.
Ich studiere Geschichtswissenschaften gerne, weil ich mich schon seit der Schule gerne mit Geschichte befasst habe. Das Studium ermöglicht mir, vielleicht eines Tages mal eine Arbeit zu finden, wo ich dann mit Geschichte zu tun habe.
Weil ich mich schon immer für Geschichte interessiert habe. Ich interessiere mich vor allem für die Antike, vor allem für die Römische Republik, aber auch fürs Mittelalter.
Wir haben jetzt schon gehört, das Typische: in der Schule habe ich mich schon für Geschichte interessiert, bis hin zu einem Faible für Zeitreisen und der Titanic. Was so die Motivation bei den Studierenden sein kann, warum sie sich für das Studium entscheiden. Wir fragen auch immer so, was aus Ihrer Sicht die Erwartungshaltung der Studierenden ist, mit der sie so im ersten Semester ins Studium kommen, und auch, ob das erfüllt werden kann oder wo vielleicht da auch Brüche entstehen, wenn man eben mit so einer Vorstellung von Geschichtsunterricht aus der Schule in so ein Studium eintritt.
Also es gibt ganz verschiedene Motivationen, natürlich Geschichte zu studieren, und das Interesse an einer Epoche oder an bestimmten Ereignissen kann so ein wirklich guter Grund sein. Es kann aber auch ein Interesse an der Gegenwart sein. Also ich glaube, ich habe damals Geschichte studiert, weil ich die Welt verstehen wollte, wie sie gerade ist, und das Gefühl habe, ich kann das ohne diese Geschichte nicht. Also auch wenn sich Studierende dafür interessieren, warum heute die radikale Rechte wieder so stark wird, wieso die Gesellschaft über Gendern debattiert oder wie zu anderen Zeiten über Migration diskutiert wurde. Das können auch sehr gute Gründe sein, Geschichte zu studieren. Was, glaube ich, nicht passiert im Geschichtsstudium, ist, dass man so Fakten über 2000 Jahre irgendwie hier in den Lehrveranstaltungen vorgekaut bekommt, sondern man lernt, indem man einzelne Beispiele aus verschiedenen Epochen, verschiedene Gegenstände, Themen sich selbst zusammen mit anderen Studierenden und natürlich den Dozenten und Dozentinnen erarbeitet.
Da haben Sie schon eines der Klischees, die ich auch noch so aus meinem Schulunterricht im Kopf hatte, angesprochen, nämlich lernt man Daten und Fakten auswendig und muss man sich da wahnsinnig viel auswendig merken können. Das war vielleicht auch noch ein Geschichtsunterricht, der hoffentlich heute nicht mehr so ist. Aber genau, ganz offensichtlich läuft es an der Uni ein bisschen anders.
Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass das im Geschichtsunterricht eigentlich nicht der Fall ist. An der Uni kann man sagen, nein, das Fakten- und Datenlernen spielt wirklich so gut wie keine Rolle. Natürlich muss man bestimmte Dinge einordnen können, aber es geht mehr darum, Dinge zu verstehen, zu erklären, zu wissen, wie kann man sich Themen erarbeiten, sich Zusammenhänge zu erschließen und darüber nachzudenken, wie Gesellschaften zu bestimmten Zeitpunkten funktionieren, wie wir überhaupt etwas darüber wissen können, wie sie zu bestimmten Zeitpunkten funktionieren können, und dann herauszufinden, ja, mit was für Quellen, mit was für Texten kann ich mich dieser Vergangenheit nähern. Und natürlich entsteht dabei ganz viel Wissen über diese Vergangenheiten, aber das ist weniger und schon gar nicht das Datum von Schlachten, sondern das sind ganz viele andere Dinge.
Und Sie haben ja auch schon Ihre eigene Motivation angesprochen, was Sie an der Geschichte interessiert hat. Warum sind Sie denn da geblieben, wo Sie auch heute noch sind, nämlich in der neueren Geschichte?
Es ist ja auch nicht immer so, dass alles schon komplett vorgeplant ist. Ich habe meinem eigenen Studium Geschichte kombiniert mit Politikwissenschaft und Germanistik dabei und bin da sehr offen dran gegangen. Und während des Studiums hat sich gezeigt, dass mich Geschichte einfach am meisten fasziniert. Ich habe da sehr viel gelesen und bin da sozusagen immer tiefer hineingetaucht, dann am Ende viel stärker als in meine anderen Fächer. Das ist ja häufig sowas, was ich auch wirklich während des Studiums entwickeln kann, dass man mal guckt, wo sind denn wirklich die primären oder die tiefsten Eigeninteressen. An Geschichte interessiert mich bis heute vieles, dass sie so wahnsinnig breit und vielfältig ist. Und das merkt man eben auch im Studium, was wahnsinnig breit und vielfältig ist. Dass man zum einen eben, wie ich vorher auch gesagt habe, viel irgendwie auch erfährt über unsere Gegenwart, aber eben auch darüber, was in der Vergangenheit ganz anders und ganz fremd war. Und dieses Spannungsfeld hat mich bis heute sehr stark gepackt.
Gibt es bestimmte Themen oder Zeiten, Epochen, die Sie besonders interessieren oder an denen Sie auch schon länger geforscht haben?
Also mein Feld ist jetzt die Geschichte überwiegend des 20. Jahrhunderts, in den letzten 10 Jahren überwiegend der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich interessiere mich sehr stark für europäisch vergleichende Geschichte, weil das meiner Erfahrung nach ein Feld ist, in dem man sehr, sehr spannende Erkenntnisse darüber erzielen kann, warum sich Gesellschaften innerhalb Europas manchmal ähnlich, manchmal unterschiedlich entwickelt haben. Und das sieht man eben, indem man sich verschiedene Länder, Gesellschaften parallel anschaut, sich dann auch mit ganz unterschiedlichen Fragen befasst, die in den Gesellschaften unterschiedlich verhandelt wurden. Also von der Geschichte des Ersten Weltkriegs bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ist so mein Schwerpunktbereich. Und mich hat diese Zeitgeschichte tatsächlich besonders fasziniert immer. Aber natürlich gibt es auch viele Kolleginnen und Kollegen, die ganz andere Schwerpunkte haben und alle diese Epochen sind in Tübingen sehr stark und gleichmäßig vertreten.
Mhm, darüber werden wir auch noch sprechen, weil jetzt aber der Begriff Zeitgeschichte auch schon gefallen ist mehrmals. Das wäre jetzt gerade der Zeitraum, den Sie gerade genannt haben, also Erster Weltkrieg bis heute, das würde man als Zeitgeschichte bezeichnen.
Das ist ganz lustig bei Historikern und Historikerinnen. Es gibt nämlich eigentlich keine Einigkeit darüber, wie man so eine Epoche definiert. Es gibt tatsächlich eine Definition, die mit dem Ersten Weltkrieg beginnt, mit dem Ende oder Anfang des Ersten Weltkriegs. Es gibt eine andere Definition, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit 1945 einsetzt. Oder es gibt auch diese Definition, sagt man, Zeitgeschichte ist Geschichte der Mitlebenden. Also sie rückt sozusagen immer weiter fort. Das ist was, über das Historiker und Historikerinnen immer wieder nachdenken, was bindet eine Epoche überhaupt zusammen? Gibt es da so bestimmte Daten oder nicht? Also sehr wenig steht fest in der Geschichte. Wir stellen immer wieder fest, dass Geschichte gemacht, neu verstanden, irgendwie auch neu konstruiert, sagen wir, also neu hergestellt wird, indem wir über sie schreiben. Das sind nicht so fixe Fakten, die irgendwann feststehen und die wir einfach nur übernehmen.
Das heißt, es hängt auch mehr aus der Perspektive, aus der man auf ein bestimmtes Thema schaut zum Beispiel.
Ganz richtig. Und auch wenn Sie schon sagen Zeitgeschichte, ist es auch so, dass Zeitgeschichte, wenn man das übersetzt ins Englische oder ins Französische, Contemporary History oder Histoire du temps présent, das sind auch schon wieder andere Daten, die sich damit verbinden. Das heißt, die Perspektive auf die Geschichte bestimmt schon sehr stark mit, wie wir eigentlich zum Beispiel verstehen, was eine Epoche ist.
Gut, dann, ich glaube, wir kommen dann auch schon so in die Felder grob, die es so gibt, die in Tübingen vertreten sind, rein, wenn wir weiter danach fragen. Deswegen würde ich jetzt, bevor wir da weiter einsteigen, schon mal hören, was die Studierenden gesagt haben, wie so eine typische Studienwoche bei Ihnen aussieht, womit sie sich beschäftigen.
Wenn man Geschichte studieren möchte, dann muss man vor allem viel lesen und viel schreiben. Außerhalb der Studienveranstaltungen, die sich über die ganze Woche erstrecken und so ein bisschen zerstreut sind, gehe ich vor allem gerne zum Sport, wandern im Wald, das geht in Tübingen sehr gut, und in der Altstadt was trinken gehen mit Freunden.
In einer typischen Uniwoche habe ich meine Veranstaltungen vom Studium, dann gehe ich in die Bib, um auch was für meine Veranstaltungen zu machen. Dann muss ich auch ab und an noch in meinem Nebenjob arbeiten und ansonsten treffe ich mich voll gerne mit FreundInnen oder gehe zur Fachschaft abends.
Eine Woche als Geschichtsstudent sieht bei mir eigentlich folgendermaßen aus. Ich besuche Vorlesungen, Seminare und Übungen zu allen möglichen Epochen und Themen, das das Fach Geschichte zu bieten hat.
Jetzt haben wir schon einen ersten Einblick bekommen, was die Studierenden unter der Woche alles machen. Haben am Schluss auch noch gehört, dass in Seminaren, Vorlesungen und Übungen zu allen möglichen Epochen und Themen Inhalte gelehrt werden und in den Veranstaltungen vorkommen. Welche Themen und Epochen sind es denn, die in einem Bachelorstudium vorkommen? Kann man das so umreißen?
alle Epochen, das heißt so ganz grob tatsächlich das Altertum, das Mittelalter und die Neuzeit, die bis heute dann auch inklusive der Zeitgeschichte definiert wird. Das heißt, das Angebot ist wirklich breit, aber eben nicht nur über Epochen hinweg, sondern auch über den ganzen Globus hinweg. Wir haben Veranstaltungen tatsächlich zu sehr unterschiedlichen Weltregionen bei uns im Programm. Also Sie können was lernen über Epidemien in der Antike zum Beispiel oder auch über Wissenschaft und Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Sie können ganz klassisch versuchen zu verstehen, wie das System des Nationalsozialismus funktioniert hat, aber Sie können auch ein Seminar besuchen zu queeren Leben im Nationalsozialismus. Das ist sozusagen von der Antike bis zur Zeitgeschichte sowohl ein Spektrum über mehrere Jahrtausende als auch von Veranstaltungen, die sich mit Themen in Europa, in den USA, in Südamerika, in Osteuropa und auch in Asien befassen.
Das heißt, wann geht's los? Kann man das fix machen? Weil wir haben ja auch noch die Urgeschichte, Frühgeschichte. Das ist nicht mit drin, ne?
Das ist nochmal ein eigenes Fach tatsächlich, weil sich eben auch auf andere Methoden bezieht und dann eben auch in engerer Kooperation mit der Archäologie funktioniert. Geschichte befasst sich mit dem Zeitraum, in dem es eben auch schriftliche Quellen gibt.
Und wenn ich jetzt das Bachelorstudium der Geschichtswissenschaft beginne, habe ich vermutlich in den ersten Semestern Einführungsveranstaltungen, in denen ich vor allem auch einen Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten bekomme und kann mir dann darauf folgend Veranstaltungen selbst auch aussuchen, thematisch, was mich da interessiert, oder ist da viel vorgegeben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Tatsächlich ist man ziemlich frei und das ist auch wirklich sehr schön. Also man muss Veranstaltungen aus verschiedenen Epochen machen, damit man wirklich auch so ein bisschen diese Breite der Geschichte kennenlernt. Aber innerhalb dieser Epochen gibt es dann viele Parallelveranstaltungen, aus denen man etwas auswählen kann, sodass man eben zum Beispiel in der Antike die Epidemien oder die Umweltgeschichte der Antike wählen kann oder in der frühen Neuzeit etwas lernen kann zu christlich-muslimischen Begegnungen oder aber auch zur Aufklärung in globaler Perspektive. Also da gibt es sozusagen bestimmte Grundsätze, ja. Man muss verschiedene Epochen abdecken, aber innerhalb dessen gibt es dann wieder eine Anzahl von Seminaren oder Übungen mit verschiedenen Themen, bei denen man sehr stark auch eigene Interessen einbringen kann.
Und kann dann vermutlich mit der Zeit für sich selbst herausfinden, welche Epoche interessiert mich am meisten, welche Themen sind es, und dann so eine Art von persönlichem Profil sich so aneignen, oder?
Das ist richtig. Also das Profil wird stärker geschärft, am Ende dann noch im Master, an dem man wirklich dann sehr stark auch zum Beispiel auf eigene Interessen hin das zudem zuschneiden kann. Im Bachelor gibt es erstmal noch sozusagen verschiedene Richtungen, die kombiniert werden müssen. Und auch im Bachelor of Education oder im Master of Education, die auf das Lehramt zielen, bleibt das Portfolio so ein bisschen breiter von dem, was auch drin sein muss. Aber innerhalb dieses Portfolios gibt es eben auch schon immer die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen. Und wenn man dann auch einen Master of Arts anschließt, da kann man sehr stark dann nach eigenen Interessen vorgehen.
Und man studiert das zusammen, ne? Also die Leute, die auf Arts studieren, auf Education, die haben sozusagen das gleiche Lehrangebot und besuchen dieselben Veranstaltungen und haben dann aber noch eben je nachdem noch ein anderes Nebenfach oder eben ein zweites Hauptfach auf Lehramt. Nur dass wir das einmal so eingefangen haben, so je nach Studiengang gibt es so kleinere Nuancen, die ein bisschen anders funktionieren.
Genau, also so die Kombination, welche Fachteile und welche Veranstaltungen Sie insgesamt machen müssen, unterscheidet sich je nach Studiengang, aber Sie sitzen in allen Veranstaltungen gemeinsam mit anderen Bachelorstudierenden, teilweise auch mit Masterstudierenden, egal ob Sie jetzt auf Lehramt oder eben nicht studieren.
Gibt es praktische Anteile im Studium?
Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, Praktika zu machen, und es gibt zum Beispiel im Master of Arts auch die Möglichkeit, dieses Praktikum als einen Teil des Studiums anrechnen zu lassen. Der Master in Tübingen ist sehr breit oder bietet eben sehr, sehr große Möglichkeiten der Spezialisierung, und da gibt es die Möglichkeit so eines einer praxisnahen Spezialisierung, und da lässt sich zum Beispiel ein Praktikum in einer Institution, die sich mit Geschichtsvermittlung oder Medialisierung befasst, auch als Teil der Studienleistung anrechnen.
Gibt es Exkursionen?
Ja, gibt es immer wieder. Also eine ganze Reihe von Exkursionen, auch da in ganz verschiedene Richtungen. Sie können ja mal googeln, wenn Sie das interessiert, was wir gerade in den letzten Jahren gemacht haben. Das heißt, es gibt bis zu zweiwöchige Exkursionen, richtig lange Reisen oder auch eben mal einzelne kleinere, in der eine Seminargruppe zusammen einen Tag lang eine Ausstellung besucht.
Mhm. Gibt es dann auch die Möglichkeit, an Originaldokumenten zu forschen?
Ja, natürlich. Also natürlich, jetzt ist original, hört sich jetzt so an, nach der Urkunde aus dem 8. Jahrhundert, die irgendwo natürlich hier noch liegt. Also ich komme ja aus der Zeitgeschichte und da haben wir natürlich die Originalquellen hier ganz dicht vor uns liegen. Also eine Fernsehsendung aus der 60er Jahre wäre eine Originalquelle der Zeitgeschichte oder eben eine Tageszeitung aus dem Jahr 1950 oder aus dem Jahr 1990. Was ältere Quellen angeht, gibt es natürlich auch viele Archive hier in Baden-Württemberg, in Tübingen, in Stuttgart, kleinere und größere Archive, die auch aus den älteren Epochen viele Originaldokumente haben. Und es gibt auch Lehrveranstaltungen, in denen es zu solchen Kooperationen mit Archiven kommt, in denen man auch mal direkt sozusagen mit Archivalien von Hand arbeitet.
Und das hört sich jetzt schon auch immer also nach vornehmlich Schriftquellen oder eben moderneren Medien an, aber also können denn Quellen auch andere Objekte sein, in denen Schrift vorhanden ist? Also, oder geht das dann zu sehr auch in die beispielsweise Archäologie oder so, wenn ich jetzt irgendwelche Inschriften untersuche?
Also da bin ich jetzt als Zeithistoriker wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechpartnerin, inwiefern die Kollegen in der alten Geschichte mehr viel mit Inschriften arbeiten. Natürlich, also die Quellenvielfalt erstmal ist sehr groß, mit der wir arbeiten. Und im 20. Jahrhundert sind es eben häufig auch audiovisuelle Quellen, also Nachrichtensendungen, Filme, das können Flugblätter sein von Protestbewegungen, wenn wir in die schriftlichen Quellen hineingehen. Das können auch Tagebucheinträge oder Memoiren sein, also so ganz individuelle Perspektiven auf die Geschichte. Oder eben natürlich Zeitungen oder ganz klassisch Parlamentsdebatten, Politikerreden. Das ganze Spektrum ist da. Und auch da ist eigentlich so, dass in den meisten Lehrveranstaltungen es die Möglichkeit gibt, sich selbst zu überlegen, mit welchen Quellen würde ich denn gerne arbeiten und aus denen so ein kleines Projekt machen, aus denen dann eine Hausarbeit wird.
Ich merke schon, auch meine Vorstellung hat sich schon ein bisschen zurechtgerückt gerade. Wie ist es denn mit der Regionalgeschichte hier rund um Tübingen? Spielt das auch eine Rolle jetzt, wenn man in Tübingen studiert, im besonderen Maße?
Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu tun. Regional ist natürlich immer schön, dass man sozusagen die Quellen auch wirklich hier nah da hat. Also zum Beispiel mit Quellen im Uni-Archiv oder im Stadtarchiv zu arbeiten. Auch da gibt es immer wieder Kooperationen und es gibt ja eine eigene Professur für Landesgeschichte in Tübingen, die auch sehr enge Kontakt hat zu einer Vielzahl von Institutionen und Archiven hier im Land. Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, wenn man sich dafür interessiert und für diese Art vielleicht auch des historischen Arbeitens. Es ist aber nicht so, dass sozusagen eine Landesgeschichte ein spezifischer Pflichtanteil wäre. Sie müssen jetzt keine Tübinger Geschichte machen, wenn Sie in Tübingen studieren, sondern Sie können auch gerne Ihren Schwerpunkt in den USA, in der alten Sowjetunion oder eben in Westeuropa oder in ganz anderen Orten legen.
Ist im Studium denn ein Auslandsaufenthalt vorgesehen?
Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Von der Uni Tübingen aus, wir haben KooperationspartnerInnen in der ganzen Welt, viele Partnerinstitutionen in Europa über Erasmus, aber auch außerhalb Europas, in den USA und anderen Ländern. Also da ist die Universität Tübingen wirklich sehr gut vernetzt und bietet ihnen ganz viel. Sie müssen das nicht, aber sie haben wirklich ganz viele Möglichkeiten und wir empfehlen das jedem, dass es wirklich eine ganz tolle Erfahrung ist, ein solches Auslandsstudium. Neben diesen verschiedensten Möglichkeiten, mal so ein Semester oder ein Jahr ins Ausland zu gehen, gibt es auch noch was Besonderes in Tübingen. Das ist der sogenannte Typ-X-Studiengang, ein integrierter Studiengang, ein deutsch-französischer Studiengang, in dem Sie an der Universität Aix-en-Provence und Tübingen studieren, das abwechselnd in verschiedenen Semestern tun und dann die Diplome beider Universitäten erwerben. Das gibt es sowohl im Bachelor als auch im Master und hat eine lange Tradition in Tübingen und ist wirklich auch eine ganz tolle Möglichkeit für all diejenigen, die Französisch sprechen oder sich diese Sprachkenntnisse erwerben möchten. Ein sehr beliebter Studiengang mit ganz tollen Erfahrungen auch.
Das heißt, da sind auf jeden Fall Französischkenntnisse notwendig.
Ja, natürlich, da muss man Französischkenntnisse mitbringen. Es gibt auch eine eigene Bewerbung für diesen Studiengang. Das können Sie auf der Seite des Typ-X-Studiengang nachlesen. Aber Sie können auch weitergehende Sprachkenntnisse dann am Anfang des Studiums zum Beispiel in Tübingen erwerben, wenn Sie sich dann darauf bewerben möchten.
Wir werden den Studiengang auch nochmal separat verlinken, dass man die Infos dann findet.
Gibt es denn noch weitere Besonderheiten des Geschichtswissenschaftsstudiums in Tübingen, weswegen ich mich also unbedingt für ein Studium in Tübingen entscheiden sollte?
Was schon speziell ist für Tübingen, sind, glaube ich, zwei Sachen. Das Angebot ist wirklich sehr breit. Also über alle Epochen hinweg gibt es sehr viele Veranstaltungen und es gibt sie wirklich über die ganze Welt auch hinweg. Das gibt es auch an anderen Universitäten in Deutschland, aber nicht überall vergleichbar. Also sie haben wirklich eine sehr, sehr große Auswahl. Und dann, Tübingen ist ja auch Exzellenzuniversität. Das heißt, es gibt auch ein wirklich sehr intensive Forschung bei uns am historischen Seminar und diese Forschung fließt direkt auch in die Lehrveranstaltung mit ein und Sie können eben auch tatsächlich selbst Teil dieser Forschung werden. Zum Beispiel im Master haben wir Lehrforschungsprojekte, in denen Studierenden selbst forschen, selbst teilweise auch Publikationen dann zusammen mit Dozenten oder Dozentinnen erstellen oder eben sie kommen zu uns in die Forschungskolloquien, diskutieren mit und sind von da an, von Beginn an oder sobald sie wollen, Teil auch unserer Forschungscommunity.
Mhm. Und kann dann wahrscheinlich nach dem Studium auch über so ein Forschungsprojekt gut in die Promotion rutschen.
Genau, Promotionsmöglichkeiten gibt es natürlich auch in Tübingen, auch wiederum in allen Epochen und in verschiedenen thematischen und geografischen Schwerpunkten. Das wird sich sicherlich während des Studiums ergeben, ob das etwas für Sie ist. Und alle Dozierenden sind ansprechbar dafür, wenn Sie da Fragen und Interesse dran haben.
Wenn ich mich für das Studium im Bachelor of Arts entscheide, benötige ich auch ein Nebenfach. Gibt es da bestimmte Fächer, die häufig genutzt werden oder die vielleicht sogar empfohlen werden?
Die Kombinationsmöglichkeiten und Optionen sind eigentlich relativ breit. Ich meine, relativ beliebt ist die Kombination immer mal wieder mit einer Literatur- oder Sprachwissenschaft, weil das Sprachenlernen auch sehr positiv ist eben für das Geschichtsstudium. Aber es gibt natürlich da eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch mit gegenwartsorientierten Sozialwissenschaften zum Beispiel kombinieren, mit der Politikwissenschaft, mit der Soziologie. Ich habe da gar keine Statistik vorliegen, was am meisten gewählt wird. Wir sehen da bei den Seminaren, dass eigentlich die Optionsmöglichkeiten ziemlich bunt sind und auch so genutzt werden.
Wir hatten ja vorher schon, sind wir schon kurz auf Klischees eingegangen und wie ja auch ein Geschichtsunterricht in der Schule vielleicht ausgesehen hat oder aussehen kann. Gibt es irgendwelche Punkte, an denen Sie sagen würden, so unterscheidet sich das Studium der Geschichtswissenschaft an der Uni von einem Geschichtsunterricht in der Schule?
Das hängt natürlich einerseits davon ab, wie der Geschichtsunterricht aussah. Und im besten Fall war es ja auch im Geschichtsunterricht schon so, dass man nicht davon ausgeht, sagt, Geschichte existiert irgendwie schon und wir lernen jetzt, was gewesen ist, sondern dass man da schon, oder das ist jetzt aber an der Uni ganz zentral, den Fokus drauf legt, zu sagen, wir müssen erstmal herausfinden, wie man Geschichte entdecken, sehen kann, in welchen Quellen man etwas über die Vergangenheit erfahren kann, aber dass dieses etwas über die Vergangenheit erfahren immer mit einer Perspektive kommt, mit einer eigenen Perspektive, mit einer bestimmten Perspektive in den Quellen und dass es nie die eine Vergangenheit gibt, sondern dass wir tatsächlich Vergangenheit in ihrer Erforschung irgendwie auch erst machen und dass die Perspektiven der Forschung auf diese Vergangenheit sich immer wieder verändert haben. Das heißt, dass es immer wieder etwas neu zu entdecken gibt, neu zu interpretieren gibt und dieses herauszufinden, darüber zu diskutieren, wie wurde zu bestimmten Zeitpunkten eigentlich diese Vergangenheit gesehen, wie hat sich das verändert und wie müssen wir jetzt weiterfragen, um bestimmte Epochen, bestimmte Ereignisse, bestimmte Phasen der Vergangenheit zu verstehen. Und vielleicht auch, was sagt das über uns über die Gegenwart? Das ist was, was uns ganz stark umtreibt.
Sie haben ja jetzt gerade schon das Wie mehrmals genannt. Was können denn so Wege sein? Also wie kann man sich denn den Quellen annähern? Mit welchen Methoden, mit welchen Fragestellungen beispielsweise an ein und dieselbe Quelle herangehen?
Also das ein so zentrales Stichwort für das Geschichtsstudium ist die Quellenkritik. Auch das kennen Sie eigentlich bestimmt schon aus der Schule. Das bringt ganz viele verschiedene Dinge mit sich, dass man natürlich erstmal fragt, ist diese Quelle überhaupt echt? Das ist ja eine Frage, die kennen Sie auch aus der Gegenwart. Mhm. Im Zeitalter von Fake News und KI ganz zentral, ist die Quelle vielleicht KI generiert oder existiert dieses Bild wirklich so? Aber auch schon im Mittelalter haben Autoren sehr gerne mal Quellen bewusst gefälscht, haben Urkunden gefälscht. Das wäre sozusagen eine Frage, ist das überhaupt echt, dieser Text? Wie kann man das erkennen? Welche Anhaltspunkte haben wir für den Produktionszeitpunkt, den Ort? Was wissen wir über den Autor oder die Autorin des Textes? Und dann gehen die Fragen natürlich weiter. Nicht nur, ist das echt oder ist das gefälscht, sondern mit welcher Perspektive hat der Autor oder die Autorin das geschrieben? Was wollte sie uns erzählen? Was wollte er uns vielleicht auch vorenthalten? Was erfährt man denn daraus? Welche Blindstellen gibt es? Fließen da bestimmte Intentionen mit ein, das kritisch zu hinterfragen und genau darüber nachzudenken, Welche Perspektive liefert mir dieser Text und welche anderen Texte müsste ich eigentlich vielleicht kennen, um das zu überprüfen oder ihm was entgegenzusetzen? Also sich tatsächlich kritisch, selbstdenkend mit Texten, mit Argumentationen befassen, das ist was, was ganz im Kern des Geschichtsstudiums steht und was, glaube ich, auch sehr wichtige Kompetenzen für unsere gegenwärtige Gesellschaft mit sich bringt.
Ich glaube, das fasst schon einige der wichtigen Voraussetzungen auch zusammen, die interessierte Schülerinnen und Schüler grundsätzlich mitbringen sollten, ne? Also einfach ein großes Interesse, sich auch intensiv mit Texten auseinanderzusetzen, zu diskutieren, seinen eigenen Standpunkt in Frage zu stellen oder auch mit einzubringen. Bevor wir uns näher mit den Voraussetzungen beschäftigen, hören wir uns einmal an, was die Tübinger Studierenden denn aktuell an ihrem Studium vor allem begeistert.
Was mir vor allem am Geschichtsstudium gefällt, ist, dass ich mich zwar hauptsächlich für die Antike interessiere, aber auch die anderen Epochen wirklich gut kennenlerne und mal einen Einblick bekomme und die auch wirklich interessant dadurch wirken und man viele neue spannende Dinge lernt.
An Geschichte begeistert mich, dass ich viele verschiedene Themen, die mich interessieren, nochmal wissenschaftlich und genauer betrachten kann und die aber auch mit aktuellen Debatten oder Themen, die mich interessieren, verknüpfen kann. Also zum Beispiel mit Gender History oder mit Queer History. Das finde ich richtig interessant, dass man da noch was Aktuelles draus ziehen kann.
Das Beste am Geschichtsstudium sind die Übungen und Seminare. Denn dort bespricht man die Texte, die man selbst gelesen hat, mit Hilfe des Vorwissens, was man sich ansonsten vielleicht schon angeeignet hat, und kann miteinander diskutieren. Man kann sich streiten auf fachlicher Ebene, man kann übereinkommen und man lernt auch ganz viel Neues über das, was andere wissen, was man selber nicht wusste.
Können wir nochmal zusammenfassen, was sind so Voraussetzungen, die wichtig sind, dass man sie mitbringt, wenn man Geschichte studieren möchte?
Ja, Sie sollten, das haben Sie, glaube ich, eben gehört, auf jeden Fall gerne lesen, Spaß dran haben, Texte zu lesen, eben nicht nur auch einen kurzen Text auf einer Website, sondern wirklich auch mal lange Texte, da richtig tief einzusteigen und die auch mal kompliziert sind und Freude daran haben, tief nachzudenken, weiterzudenken, Texte auch kritisch zu hinterfragen, ihre eigene Meinung zu bilden. Also dieses Lesekompetenz ist was, was Sie, an dem Sie Spaß haben sollten, das Sie mitbringen sollten. Und dann optimalerweise eben auch tatsächlich eine gewisse Schreibkompetenz, dass Sie also auch in der Schule da gute Noten haben, wo man irgendwie schreibt, zum Beispiel als jetzt in den Sprachen, im Deutschunterricht oder im Geschichtsunterricht, weil das ist wichtig. Im Studium müssen Sie viel schreiben und wir üben auch im Studium wissenschaftliches Schreiben. Aber auch da ist eine Grundkompetenz sehr wichtig für das Studium. Es ist toll, wenn Sie Fremdsprachen können und es gibt auch gewisse formale Voraussetzungen fürs Studium. Aber jenseits dieser formalen Voraussetzungen hilft es einfach auch, den Blick zu weiten im Studium, sich verschiedene Gesellschaften anzuschauen, wenn man eben verschiedene Sprachen zumindest lesen kann.
Das wäre auch so eine Frage gewesen. Muss man denn die historischen Quellen, mit denen man sich dann beschäftigen möchte, im Original lesen können? Und das können natürlich ja sowohl moderne als auch ältere Quellen sein. Und wenn ja, was muss man denn mitbringen?
Also es gibt je nach Studiengang etwas unterschiedliche Sprachvoraussetzungen. Das können Sie dann einfach auf der Homepage nochmal ganz genau sich im Detail anschauen. Aber das heißt, Sie brauchen gewisse Lateinkenntnisse je nach Studiengang und die Kenntnisse zweier moderner Fremdsprachen, also Sprachniveaus und so weiter. Das finden Sie dann in den Studienordnungen. Das liegt daran, dass wir tatsächlich auch versuchen, Quellen im Original zu lesen, weil eben dann Sie im Detail und in der Nuance sehr viel besser diese Quellen auch interpretieren können. Das heißt nicht, dass wir auch nicht mit übersetzten Quellen arbeiten. Also wir arbeiten auch mal zu Gesellschaften, deren Sprache Sie oder wir nicht sprechen, können da mit übersetzten Quellen arbeiten oder eben auch mal auf moderne Übersetzungsprogramme, KI-gesteuerte Übersetzungsprogramme zurückgreifen, um uns Quellen zu erschließen, deren Sprachen wir nicht lesen können.
Und wie zeitintensiv ist es denn so, sich mit einer Quelle auseinanderzusetzen, über die man forschen möchte? Also muss man da sehr geduldig sein? Ist das sehr kleinteilig?
Das kann man auch ganz so allgemein gar nicht beantworten, weil da gibt es wieder ein ganz breites Spektrum. Es kann sein, dass Sie vielleicht mein ganzes Semester eine Veranstaltung nur machen über eine längere Quelle und die bis ins Detail erforschen. Aber zum Beispiel in der Zeitgeschichte arbeiten wir häufig auch mit einem großen Berg sozusagen von Quellen. Wir gucken uns schon für in einer Woche 10 verschiedene Zeitungen an, in der nächsten Woche 7 verschiedene Filme. Und je nachdem, wie intensiv man sich eine Quelle anschaut, schaut man natürlich auf andere Dinge. Wenn man eine Quelle ganz genau anschaut, kann man bis in die feinsten Verästelungen nach der Sprache des Autors, der Autorin fragen, nach ganz konzisen Argumentationsstrategien. Wenn man sehr viele Quellen hat, guckt man vielleicht eher, was verbindet die, was sind die Unterschiede, was ist das Spektrum der Argumentation. Und bis in die Forschung hinein gibt es wirklich beides. Es gibt Forschung, die beruht auf einem riesigen Berg, auf einem breiten Konvolut von Quellen, und gerade in der gegenwartsnahen Geschichte haben wir eben auch wahnsinnig viele Quellen. Andere Forschung geht sehr tief rein in einzelne Texte, häufig eher in den älteren Epochen, aber nicht nur da. Also auch in den jüngeren Epochen gibt es noch Forschung, die wirklich auch mal so ganz tief reingeht in einen Text. Also das gibt es alles.
Ich komme nochmal mit einem Klischee um die Ecke, so, wenn wir uns auseinandersetzen, ob das jetzt die jüngere Vergangenheit oder ältere Vergangenheit ist. Letztlich geht der Blick erstmal zurück. Das heißt, so dieses Klischee, man wühlt so in der Vergangenheit rum. Was kann das dann überhaupt leisten für unsere Welt heute? Was würden Sie dem entgegensetzen?
Ich glaube, man lernt unglaublich viel über unsere Gegenwart, wenn man Geschichte studiert auf ganz verschiedenen Ebenen. Manchmal kann es so eine Art kritische Distanz zur eigenen Gegenwart sein, dass manches in den politischen Debatten der Gegenwart so als ganz neu erscheint. Und wenn man dann in die Geschichte hineinschaut, dann sieht man, naja, so ganz neu war das vielleicht nicht. Nehmen Sie so ein ganz allgemeines politisches Motiv wie, wir stecken in einer tiefen Krise. Das wird häufig so als eine neue Gegenwartsdiagnose formuliert. Wenn man in historische Quellen hineinschaut, findet man unglaublich viele Zeiträume in der Geschichte, in der Politiker oder Politikerinnen von tiefen Krisen gesprochen haben. Und dann überlegt man, was ist denn tatsächlich neu? Was war vielleicht auch in anderen Phasen durchaus verbindend? Nehmen Sie Debatten über Migration, auch die sind nicht neu, sondern das ist ein Thema, mit den Gesellschaften über den ganzen Globus schon sehr lange zu tun haben und das in sehr unterschiedlichen Arten und Weisen verhandelt, ausgehandelt und Gesellschaften transformiert hat. Und da kann man dann sozusagen zum einen ein bisschen Abstand manchmal gewinnen zur Gegenwart, zum anderen sehen vielleicht, wo kommt auch etwas her, wo kommen Argumentationsmuster her, mit denen in der Gegenwart argumentiert wird, sind diese vielleicht auch schon älter, was hat sich verändert oder auch, was wurde in bestimmten historischen Situationen eigentlich wie entschieden? Wie haben Gesellschaften reagiert auf Probleme? Welche Lösungen haben sie gefunden? Das lässt sich dann nicht so ganz einfach übertragen auf die Gegenwart, aber es öffnet so einen Möglichkeitsraum und Ideenhorizont. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann, ich habe es ja schon gesagt, aber ich glaube, es ist wirklich total zentral, dieses Arbeiten mit Texten und wirklich kritisch darüber nachzudenken, wer argumentiert da, warum, mit welchen Intentionen, wie können wir da das auch kritisch hinterfragen. Das ist was, was für dann auch die Beobachtung unserer Gegenwart so wie eine analytische Grundkompetenz mit sich bringt.
Und ja, mit all dem, was vielleicht die Geschichte leisten kann, könnte man ja dann auch darüber nachdenken, was macht man nach dem Studium denn mit einem Geschichtswissenschaftsstudium. Wir haben unsere Studierenden auch gefragt, was sie sich denn so vorstellen, nach dem Studium zu machen, und hören uns das erstmal an.
Nach dem Geschichtsstudium möchte ich Lehrer werden und studiere deswegen das Ganze auf Lehramt.
Ich studiere Geschichte, Griechisch und Latein auf Lehramt. Also werde ich nach meinem Studium ins REF gehen und dann Geschichtslehrerin werden und hoffentlich ganz viel Interesse und Begeisterung für Geschichte und für Zeitreisen, nicht Spaß, an SchülerInnen weitergeben.
Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was ich nach dem Studium machen möchte. Ich denke darüber nach, eine wissenschaftliche Laufbahn anzufangen, aber die Arbeit im kulturellen Sektor, vor allem wenn es um Museen geht oder die Zuarbeit zu Museen, sowas würde mich interessieren. Jedenfalls etwas Fachbezogenes.
Welches Profil muss ich studieren, um selbst Zeitreisen machen zu können?
Oh, das könnte schwierig werden, aber eigentlich machen wir jede Woche Zeitreisen in der Geschichte, indem wir einfach ganz tief in die Texte eintauchen und dann sagen wir immer gern, oh, ich komme jetzt gerade aus den 30er Jahren.
Schön, na, dann geht das ja mit jedem Profil unter nötigen Begeisterung. Also wenn ich mich für das Studium des Bachelor of Education entscheide, dann ist der Berufsweg natürlich erstmal vorgezeichnet und ich weiß, dass ich später dann Lehrerin oder Lehrer werde. Und auch den Beruf der Wissenschaftlerin haben wir jetzt schon kennengelernt, den Sie ausüben. Was wir aber noch gar nicht kennengelernt haben, sind auch so ein bisschen abseitigere Berufswege. Wissen Sie denn zufällig, wo manche Ihrer ehemaligen Studenten so im Berufsleben dann gelandet sind oder wo die so landen können?
Ja, auf jeden Fall. Wir verfolgen das schon weiter und ganz generell kann man festhalten, dass entgegen mancher Mythen oder Stereotypen die Berufsaussichten wirklich gut sind. Es gibt ein breites Feld von Berufen für Historikerinnen und Historiker. Das sind natürlich Lehrerinnen und Lehrer einerseits, aber auch Journalisten und Journalistinnen bei Zeitungen oder auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Museen, es gibt sehr, sehr viele Museen in Deutschland, Gedenkstätten, auch da gibt es viele politische Bildungsinstitutionen von der Bundeszentrale über die Landeszentralen für politische Bildung, Stiftungen, die etwas mit politischer Wissensvermittlung oder Bildung zu tun haben, Bibliotheken, ganz klassisch auch Archive, ArchivarInnen, natürlich die Wissenschaft, aber auch etwas im weiteren Umfeld der Wissenschaft, das Wissenschaftsmanagement. Und man kann übrigens alle diese Berufe auch ergreifen, wenn man auf Bachelor of Education studiert. Also der eröffnet die Möglichkeit des Wegs, Lehrer oder Lehrerin zu werden, legt aber darauf nicht fest.
Berufseinstieg, gelingt der auch schon nach dem Bachelor oder sollte man dann schon auch einen Masterabschluss noch machen?
Es gibt schon viele Berufe, für die ein Master erwartet oder eher Standard ist. In manchen Feldern ist es so etwas im Fluss. Ich kann Ihnen dabei jetzt sozusagen keine konkreten Erfahrungswerte oder Statistiken mit an die Hand geben. Es gibt sicherlich Felder, in denen das offener ist, zum Beispiel im Journalismus, aber es gibt eben auch Felder, in denen eigentlich ein Master of Arts oder eben ein Master of Education die Grundlage ist. Es gibt auch weiterhin Bereiche, in denen eine Promotion, also eine Doktorarbeit nach dem Studium, eine erwartete oder zumindest positiv sich auswirkende Qualifikation ist.
Und was wären das für Bereiche, wo man eher mit Promotion den Einstieg findet?
Das ist natürlich ganz sicher die Wissenschaft, aber es gibt auch so Bereiche wie das Wissenschaftsmanagement, die Archive oder die Museen, in denen häufig auch die Promotion zumindest gern gesehen wird.
Was empfehlen Sie denn Studierenden, die sich nach dem Bachelorstudium vielleicht dann schon für einen Einstieg in den Beruf entscheiden möchten, wie sie diesen Einstieg ins Berufsleben möglichst gut gestalten können?
Es ist natürlich wichtig, aber da erzähle ich wahrscheinlich auch nichts Neues, Praktika zu machen, also zu überlegen, was möchte ich gerne machen und da in diesem Bereich dann Anschreiben zu formulieren, um zu sehen, dass man in den Sommersemesterferien etwa mal einen Einstieg über ein Praktikum in einen solchen Bereich findet. Das ist erstens sehr wichtig, um Erfahrungen zu gewinnen, zu sehen, funktioniert dieses Feld für mich, auch möglicherweise erste Kontakte zu knüpfen, um dann zum Beispiel später in diesem Feld auch einen Volontariatsplatz oder Ähnliches zu bekommen. Das kann auch über eine freie Mitarbeit zum Beispiel während des Studiums mal gelingen. Und im Masterstudiengang gibt es zum Beispiel in Tübingen auch vielfach Kooperationen mit Archiven oder mit Museen, in denen manchmal auch in Lehrveranstaltungen dann gemeinsam schon gearbeitet wird. Auch da gibt es die Möglichkeit, solche Kontakte zu knüpfen. Also irgendwie an Praxiserfahrung zu kommen, ist sicherlich ganz wichtig. Und ganz wichtig auch, sprechen Sie mit ganz vielen Leuten, sprechen Sie mit Mitstudierenden, mit Dozenten und Dozentinnen, aber auch mit allen anderen Menschen, die Sie kennen, die in irgendwie anderen interessanten Bereichen arbeiten und versuchen Sie, da etwas darüber herauszufinden. Wie haben die das denn gemacht? Können die einen Ansprechpartner nennen? Also sich einfach ganz aktiv darum kümmern. Wenn Sie etwas wissen, was Sie gerne machen wollen, versuchen Sie da mit allen Wegen, sich diesen Weg zu erarbeiten. Und wenn es noch ganz offen ist, einfach versuchen, Erfahrungen in verschiedenen Bereichen zu sammeln.
Ich glaube, also wir haben soweit alle Fragen umfassend gestellt und sie wurden wunderbar beantwortet. Von unserer Seite noch die Frage, ob Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendetwas mitgeben möchten, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, was Ihnen jetzt noch so im Kopf herumschwirrt.
Ich habe vielleicht nur noch zwei Ideen, was jetzt Tübingen angeht, was sicherlich woanders auch ähnlich ist, aber wo ich hier aus eigenen Erfahrungen berichten kann, ist, wenn Sie hier zum Studieren herkommen, können Sie vom ersten Tag an, wenn Sie möchten, noch wirklich einen Blick in die Forschung bekommen. Das ist nicht so was ganz Getrenntes hier, Studienanfänger und die Forschenden sind irgendwo ganz weit weg, sondern Sie können, sobald Sie wollen, in so Forschungskolloquium kommen und auch direkt sehen, wie entsteht denn die Forschung, die Sie vielleicht selbst lesen im Seminar. Und das andere ist, sie können wirklich auch Projekte machen, an denen sie selbst zum Beispiel in kleinen Ausstellungen arbeiten, Ausstellungen auch im Netz, in der digitalen Welt machen, Blogprojekte machen. Das heißt, sie können auch immer wieder selbst kreativ werden im Studium, in Lehrveranstaltungen oder zum Beispiel auch in der Fachschaft. Die Fachschaft Geschichte macht zum Beispiel auch einen Podcast. Also es gibt auch da Möglichkeiten, schon im Studium so ein bisschen in die Öffentlichkeit hineinzutreten und damit auch wichtige Erfahrungen zu sammeln, die sicherlich für eine Vielzahl von Berufen auch schon eine wichtige Grundlage sind und außerdem auch wirklich einfach spannend sind und Spaß machen.
Den Podcast verlinken wir natürlich, dass der auch gefunden wird. Ja, von meiner Seite aus keine weiteren Fragen, Christoph?
Von mir auch nicht.
Dann sage ich vielen Dank, dass Sie da waren und für Ihre Zeit.
Ja, danke schön. Ich auch. Und wir freuen uns über alle, die nach Tübingen kommen wollen.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank. Und an unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gerne, gebt uns sehr gerne Feedback, auch darüber, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefällt. Wenn euch irgendwas fehlt, schickt uns eure Fragen, Kritik oder Lob an hochschulreif@uni-tübingen.de und alle weiteren Infos gibt es dann in den Shownotes.